Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Reden wir über Sex. Denn an Schulen ist sexuelle Bildung heute wichtiger denn je. Gerade weil es darum geht, vieles gerade zu rücken, was in den sozialen Medien falsch dargestellt wird. Reden wir auch über eine Schüler-Taskforce, die aufmerksam machen will auf Falschinformationen, nicht nur in den sozialen Medien. Und reden wir über New Work, eine gemeinwohlorientierte Initiative, die in Bochum eine Kofabrik erarbeitet. Das alles bei Campus und Karriere heute mit Thekla Jan. Sex ist im Web und in den sozialen Medien omnipräsent und an deutschen Schulen Pflichtfach seit 50 Jahren. Damals kam übrigens auch der erste Sexualkunde-Atlas raus, der biologische Informationen zur Sexualität des Menschen liefern sollte, wie auf dem Einband zu lesen war. Beate Proll ist am Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung unter anderem für das Thema Sexualerziehung zuständig. Sie ist auch Berichterstatterin für die Kultusministerkonferenz in Fragen der Gesundheitsförderung. Beate Proll, wenn Sie den Sexualkunde-Atlas von damals heute betrachten, wie antiquiert kommt er Ihnen vor?
Also die 50 Jahre sind natürlich zu sehen. Der Bereich, wann für mich der richtige Zeitpunkt für das erste Mal ist und so weiter, das wird natürlich gar nicht aufgegriffen, weil es schwerpunktmäßig hier um eine biologisch-medizinische Herangehensweise geht.
Es waren ja auch damals die Anfänge des Sexualkundeunterrichts. Allerdings muss man sagen, in der BRD, in der Bundesrepublik, genau. Denn in der ehemaligen DDR wurde schon ein Jahrzehnt früher damit angefangen. Also war man in der ehemaligen DDR einfach aufgeklärter?
Das kann ich schwer beurteilen, weil ich selber hier in der BRD aufgewachsen bin. Das, glaube ich, wird von einzelnen Menschen, die es selbst auch erlebt haben, sehr unterschiedlich gesehen. Also wir wissen natürlich, dass es in der DDR durchaus, wenn man jetzt beispielsweise auf FKK-Kultur schaut, einen freieren Umgang mit Körperlichkeit gegeben hat. Nichtsdestotrotz hat es aber bezogen auf Erziehung von Kindern, trotz Berufstätigkeit beider Geschlechter, ja auch Unterschiede gegeben.
Kommen wir vom letzten Jahrhundert sozusagen in dieses. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich viel getan. Die Abschaffung des Paragraphen 175, der im Volksmund Schwulenparagraph hieß, vor 25 Jahren wurde er abgeschafft. Die Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen und sexueller Identitäten. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es 3 offizielle Geschlechter, nun männlich, weiblich und divers. Was gehört also heute alles zu einer zeitgemäßen Sexualaufklärung in der Schule?
Es geht natürlich immer darum, dass auf der einen Seite natürlich Wissensbestände da sein müssen bei Kindern, Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen, die belastbar sind. Es geht aber auch darum, die Haltung zu bestimmten Fragestellungen, wie stelle ich mir Partnerschaft vor, zu durchdenken, mir zu überlegen, was ist da für mich wichtig und vor allem auch zu lernen, dass ich in Austausch, in Kommunikation dazu gehen muss.
Das Internet spielt nun eine große Rolle. Dort kann man sich, wenn man möchte, schon sehr früh, in frühem Alter informieren. Es gibt dort massenweise Internetpornos, es gibt Nackt-Selfies, es gibt ganz viele Seiten über Sex. Wissen Jugendliche heute besser, deutlich besser über Sex Bescheid als frühere Generationen?
Mit Sicherheit mehr als meine Eltern in dem Alter wussten. Aber es ist natürlich auch so, dass ich heutzutage in der Vielfalt der Informationsmöglichkeiten im Netz auch irgendwoher wissen muss, welchen Informationen traue ich denn jetzt, welche stimmen. Und da gibt es natürlich auch durchaus Irritationen bei Jugendlichen. Und wie Sie schon gesagt haben, natürlich auch die Erfahrung, die frühere Generationen nicht hatten, dass sie über digitale Medien, über soziale soziale Medien mit Dingen im Bereich Sexualität konfrontiert werden, die nicht altersangemessen sind und die auch übergriffig sein können. Da schauen wir natürlich immer wieder auch auf Studien. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat eine zur Jugendsexualität, aber auch die Shell-Jugendstudie ist immer ganz interessant. Und da kann man wirklich sehen, dass gut aufbereitete Informationen oder auch ein geschützter Chat zum Thema Sexualität für Jugendliche heutzutage wichtig sind, dass aber auch der persönliche Austausch beispielsweise im Rahmen der schulischen Sexualerziehung eine hohe Bedeutung hat. Weil Jugendliche durchaus selber auch realisieren, das, was in der gleichaltrigen Gruppe besprochen wird oder das, was sie im Netz finden, dass es nicht immer stimmt.
Wie wichtig ist dann da in einem Unterrichtsfach auch die Analyse der Quellen, woher Jugendliche möglicherweise ihre Informationen bekommen haben?
Das ist ganz zentral und da können wir natürlich all das nutzen, was im Bereich der Medienpädagogik gemacht wird. Also es gilt ja nicht nur für den Bereich der Themenblöcke Liebe und Sexualität, sondern für viele andere Dinge auch, dass wir sagen, wenn wir unsere Kinder und Jugendliche für die Zukunft gut vorbereiten wollen, gehört die Medienkompetenz einfach dazu.
Sexualkunde ist nun eines der umstrittensten Schulfächer, was die Inhalte angeht. Und immer wieder sind Eltern auch verunsichert. 2014 zum Beispiel in Baden-Württemberg, da sind tausende Eltern auf die Straße gegangen und haben gegen die von ihnen sogenannte Gender-Ideologie demonstriert. Wie kann die Schule Eltern mit einbinden?
Also wir gehen ja natürlich grundsätzlich davon aus, dass auch sogenannte Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern geschlossen werden können. Das heißt, dass die Schule schon schaut, wie sie einen guten Kontakt zu ihren Eltern herstellt. Und bezogen auf den Bereich kritische Rückfragen zur schulischen Sexualerziehung würden wir durchaus auch Unterschiede sehen. Es gibt auf der einen Seite Eltern, die selber in der Schule keine Sexualerziehung hatten und die sich dann manchmal Dinge vorstellen, dass beispielsweise Pornos gezeigt werden oder vergleichbar andere Dinge, die ja in Wirklichkeit gar nicht passieren.
Bezogen also Aufklärung auf
diese
für die Eltern.
Lohnt es sich wirklich, ihnen zu erklären, ihnen zu zeigen, wie die schulische Sexualerziehung abläuft. Und dann gibt es natürlich Eltern, die aus ideologischen Gründen, aus religiösen Gründen bestimmte Themen ablehnen, die der Meinung sind, dass erst an den weiterführenden Schulen überhaupt etwas zum Thema Sexualität vermittelt werden sollen. Die sagen, wir wollen den Schwerpunkt bei der Ehe zwischen Mann und Frau sehen, das Thema gleichgeschlechtliche Lebensweisen bitte nicht. Ja, und das ist natürlich etwas, wo wir da nicht mitgehen können, weil wir natürlich hier auch einen klaren Bildungsauftrag haben.
Was Sie ansprechen, sind unter anderem die Migrantenfamilien. Wie schwierig ist es oder wie muss man Sexualaufklärung in der Schule so unterrichten, dass man auch Kinder aus Migrantenfamilien mitnimmt?
Da möchte ich an der Stelle nochmal betonen, dass die kritischen Nachfragen nicht nur von Eltern mit Zuwanderungsgeschichte kommen. Also wir haben auch andere Gruppierungen, die religiös verortet sind. Wichtig ist immer wieder zu sagen, dass auch in der schulischen Sexualerziehung natürlich die Grundrechte, die Menschenrechte leitend sind. Ich aber trotzdem natürlich auch verschiedene Perspektiven auf die Vorstellung einer gelungenen Partnerschaft auch eröffnen muss. Das geht aber dann natürlich nicht so weit, dass ich bestimmte Partnerschaftsformen, wie beispielsweise die zwischen zwei Frauen oder zwischen zwei Männern, diskreditieren darf, sondern da sind die Grund- und Menschenrechte dann wieder entscheidend. Aber dass ich deutlich mache in dem, was ich pädagogisch anbiete, dass es verschiedene Vorstellungen, verschiedene Wünsche gibt und jede Person für sich auch selbst mitentscheidet, was für sie leitend ist. Und entscheidend ist dann zusätzlich natürlich, dass die Themen, die ich als Pädagoge, Pädagogin vorbereite, auch altersangemessen ausgestaltet werden.
Das ist das Stichwort, altersangemessen. Es gibt immer wieder Kritiker, die meinen, dass die Sexualaufklärung in der Schule Schamgrenzen der Kinder verletzt, weil viel zu früh damit angefangen wird.
Wir wissen natürlich einiges über auch die psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die man sich natürlich nicht mit der Brille von Erwachsenensexualität angucken darf. Auch Grundschulkinder schon Fragen zu dem Thema haben. Und wir wissen, dass es gut ist, diese Fragen dann natürlich in altersgerechter Sprache zu beantworten, dass das auch ein Schutzbaustein bezogen auf das Thema sexualisierte Gewalt sein kann.
Wir sprechen über 50 Jahre Sexualerziehung in allen deutschen Schulen. Wenn Sie das heute perspektivisch sehen, welches Ziel muss sexuelle Bildung haben?
Ja, sexuelle Bildung hat natürlich zum einen das Ziel, dass Kinder und Jugendliche gut informiert sind. Das heißt auch immer wieder Dinge, die aktualisiert werden müssen, beispielsweise das, was ich über sexuell übertragbare Krankheiten weiß. Das ist ein Thema für die weiterführende Schule. Und dass Schule auch zeigt, wie angemessen über die Bereiche Liebe und Sexualität kommuniziert werden kann. Und das stärkt dann einfach Jugendliche darin, auch zu einem späteren Zeitpunkt Partnerschaften gut gestalten zu können, sie gewaltfrei gestalten zu können und auch wahrnehmen zu können, dass manchmal die eigenen Bedürfnisse anders aussehen als die von anderen Personen und dass das zu akzeptieren gilt.
Sagt Beate Proll über das Ziel sexueller Bildung in Schulen heute. Beate Proll ist am Hamburger Landesinstitut für Lehrer, Bildung und Schulentwicklung unter anderem zuständig für Sexualerziehung. Reden über das, was ist. Das wollen Schülerinnen und Schüler in Ramallah.
Campus und Karriere. International.
Information und Desinformation liegen in Zeiten von Fake News nicht weit voneinander entfernt. Palästinensische Jugendliche haben deshalb eine Art Bildungstaskforce gegründet. Sie wollen, dass ihre Mitschüler Informationen nicht einfach hinnehmen, sondern sie hinterfragen, nachforschen. Ausgangspunkt für die Eigeninitiative war ein Workshop der Non-Profit-Organisation Pilara, die sich für Bildung stark macht. Camilla Hildebrand hat sich in Ramallah mit Schülern der Bildungstaskforce getroffen.
Loai 17 und Juman 15 besuchen beide staatliche Schulen in Ramallah. Sie gehören zu einer von den Schülern selbst gegründeten Bildungstaskforce. Selbstbewusst und auch stolz erzählen sie, wie es dazu kam, dass sie Mitschüler über Informationsfreiheit aufklären. Beide waren Teilnehmer einer Medien-AG, die an ihren Schulen angeboten wurde. In den Workshops, organisiert von der NGO Pialada und der Deutschen Wähler-Akademie, ging es um Online-Radio, Critical Thinking oder Sicherheit im Netz.
Bevor wir die Workshops mitgemacht haben, habe ich Informationen immer blind akzeptiert. Jetzt, wenn ich eine Information lese oder bekomme, dann recherchiere ich erstmal und entscheide dann, ob ich sie glaube oder nicht.
Auslöser, um selbst tätig zu werden, war schließlich der Kommentar einer Lehrerin, die meinte, Rapmusik in Palästina sei lediglich eine Kopie der westlichen Musik und man sollte sich eher davon fernhalten.
Wir wollten schauen, ob das wirklich so ist. Außerdem wissen sehr wenige hier etwas über Rap. Wir haben also recherchiert und herausgefunden, dass der Rap von den Arabern und Westafrikanern erfunden wurde und von den Europäern und Amerikanern übernommen wurde.
Die Lehrerin hat auf die Recherchearbeit ihrer Schüler positiv reagiert und sich bedankt, auch wenn sie vielleicht nicht ganz stimmt. Es gibt verschiedene Theorien über die Entstehung des ersten Rap. Viele besagen, dass die ersten Sprechgesänge aus Afrika stammen. Aber nicht nur Lehrer, sondern auch viele Eltern finden es gut, dass sich die Kinder zu kritischen jungen Menschen entwickeln. Die Workshops wurden an 16 Schulen im Gazastreifen und in der Westbank angeboten. Media Information Literacy, kurz MIL, nennt sich das Konzept. Samia Salah ist Journalistin und hat die Schulworkshops als Projektmanagerin betreut.
Nicht alle Schulen unterstützen dieses kritische Denken. Wir haben regelmäßige Treffen mit den Trainern, mit den Supervisern und führen Gespräche mit den Schulvorsitzenden. Das Wichtigste ist aber, dass das Ministerium für Kultur und Erziehung unser Projekt fördert.
Ein Projekt, das Jugendlichen kritisches Denken und Basiskenntnisse des Journalismus vermitteln will. Juman und Loai sind enthusiastisch dabei und halten ihre Bildungstaskforce für sehr wichtig. Sie informieren in einer täglichen Schulradiosendung, die es an allen Schulen gibt, über die Workshops, über die Bedeutung der Informationsrecherche und sie wenden ihre neuen Kenntnisse gleich an. Loai ist Schulsprecher und eins der Seminare Interviewtraining hat ihn sehr beeindruckt. Also hat er den Schulleiter in die Sendung eingeladen.
Wir haben den Schulleiter in unserem Schulsender interviewt. Es ging darum, dass er die Preise im Schulladen senken und qualitativ besseres Essen verkaufen sollte. Wir sagten, er habe 3 Tage Zeit, etwas zu ändern, aber es passierte nichts. Dann interviewten wir ihn nochmal, sagten, er sei ein sehr guter Schulleiter, aber dass wir jetzt eine Veränderung brauchten. Er lachte und meinte, okay, und dann tat er es auch.
Ob durch diese neue Art der Schulbildung tatsächlich eine Veränderung in der Gesellschaft stattfinden kann, wenn auch in kleinem Rahmen? Ja, meint Samia Salah von Pialada. Denn das Projekt fördere vor allem die Persönlichkeit, sowohl für Lehrer als auch für Schüler. Und außerdem habe das Bildungsministerium tatsächlich einige Medienthemen mit in den Lehrplan aufgenommen. Loai sagt, die Workshops hätten tatsächlich sein Leben verändert. Und auch Juman fühlt sich in ihrer aktiven und kritischen Haltung bestärkt.
I want to be the best lawyer in Palestine.
Ich möchte der beste Rechtsanwalt in Palästina werden.
I'm Juman Salame, I'm 15 years old. I want to be a human rights lawyer, inshallah.
Motivation ist alles nicht nur auf dem Weg in den Beruf, sondern vor allem im Berufsalltag. Ein kreatives Umfeld kann da helfen, gemeinschaftliches Arbeiten, Coworking Spaces und so weiter. In Bochum startet in diesen Tagen ein Projekt, das nicht nur den Job, sondern auch das Leben und die Mitmenschen in den Blick nehmen will. Co-Fabrik heißt das gemeinwohlorientierte Projekt. Es will Menschen im Quartier stärker vernetzen und das nicht digital, sondern auch analog. Derzeit entsteht die Co-Fabrik. Die zukünftigen Co-Arbeiter erarbeiten sich selber ihren eigenen Arbeitsplatz und das mit Hilfe von Menschen, die im Quartier leben. Kai Rüßberg hat die alte Eisenfabrik in Bochum besucht, die demnächst die Co-Fabrik beherbergen wird.
Der Verkehr auf dem vierspurigen Bochumer Innenstadtring rauscht nur wenige Meter entfernt von einer kleinen grünen Oase vorbei. Philipp Assauer steht auf dem Wiesengrundstück unter gewaltigen Platanen. Er ist Projektmanager der urbanen Nachbarschaft Imbuschplatz.
Und wir laden die Nachbarschaft ein, hier diese Wiese zu einem schönen Nutzgarten, zur Spielwiese, Freizeitort zu machen. Wir wollen Nachbarn, die wirklich ein echtes Bedürfnis danach haben, hier vielleicht ein eigenes Beet zu haben, weil sie keinen Garten haben, also wo eine echte Verbindlichkeit und eine Verantwortung entsteht.
Nebenan ist die Zentrale der Kuhfabrik. Es ist eine denkmalgeschützte ehemalige Eisenfabrik, die trotz der Nähe zur Innenstadt länger leer stand. Eine Hälfte wurde innen bereits für eine Büronutzung umgebaut. Auf der anderen Seite soll nun das Kuhwerk entstehen. Aus der Halle sollen die Zwischendecken herausgebrochen werden, um so einen Ort für handwerkliche Produktion zu erschaffen.
Hier erhoffen wir uns von dem Kuhwerk, wir schreiben da erstmal urbane Produktion drüber, dass im anderen Bereich eher gedacht wird und hier eher gemacht wird. Und das wäre natürlich schön, irgendwie, wenn man die Produktion wieder in die Quartiere reinbekommt. Ist es in gewisser Weise auch ein Lernort, wenn man hier Unternehmen im Bereich der Produktion findet, die zum Beispiel auch Workshops anbietet, fällt auch mal der ein oder andere Arbeitsplatz dabei rum.
Die Kuhfabrik liegt in einem Stadtteil in Sichtweite des Rathauses, in dem vor 100 Jahren die Arbeiter der umliegenden Stahlwerke wohnten. Seit den 70er Jahren hatten sich hier Zuwanderer zunächst aus der Türkei niedergelassen. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch hofft, dass von dem Engagement des gemeinwohlorientierten Nachbarschaftsprojekts ein Impuls zur Weiterentwicklung des Quartiers ausgeht.
Kurzfristig hätte man wahrscheinlich mehr Geld bekommen können, aber ich glaube, dass wir so langfristig mehr Wert bekommen. Und zwar mehr Wert für eine Quartiersentwicklung, für eine kreative Urbanität, für Menschen, die in ein Quartier kommen, mit dem, was sie beruflich machen, mit dem, was sie gesellschaftlich mitbringen. Ich glaube, dass am Ende für uns alle da mehr bei rumspringt, als jetzt einmal die schnelle Markt, einen schnellen Euro zu machen. Und wenn ich richtig mitbekomme, wer jetzt schon hier Interesse daran hat, einzieht und sich engagiert, dann sind das eben junge Unternehmer, die neue Ideen nach Bochum transportieren und danach diese Ideen aus Bochum sozusagen in die ganze Welt.
Die Stadt hat das Gebäude gezielt nicht etwa an einen Immobilieninvestor, sondern an die Montagsstiftung verpachtet. Sie hofft dafür, dass die Mieter auch etwas an die Menschen im Viertel weitergeben. Jeder verpflichtet sich, pro Quadratmeter Fläche pro Jahr eine Stunde gemeinwohlorientierter Arbeit zu leisten.
Ja, das, was hier passieren soll, ist ja, dass eine Quartiersentwicklung aus sich selbst heraus passiert. Also nicht, da kommt einer und die Stadt stellt zwei Leute zur Verfügung, die sich darum kümmern, dass da was passiert, sondern diejenigen, die hier einziehen, denen Raum zur Verfügung gestellt wird, unterstützt durch die Montagsstiftung, das sind diejenigen, die selbst dem Quartier was zurückgeben, die mit dem, was sie können, mit dem, was sie an besonderen Talenten haben, sagen, für jeden Quadratmeter, den ich hier miete, zahle ich nicht nur Geld, sondern gebe ins Quartier auch eine Stunde meiner Dienstleistung.
Im obersten Stockwerk haben sich zwei Existenzgründer auf ein paar hundert Quadratmetern eingerichtet. Sie wollen unter dem alten Fabrikdach einen Co-Arbeitsplatz anbieten, in dem sich andere Kreative mit einem Schreibtisch einmieten können, erläutert Samuel Kumanan, der hier mit Ronny Hanacek Betreiber ist.
Es soll eine Plattform für Menschen sein, die Bock haben oder Raum suchen, sich irgendwie entfalten zu können. Leute, die sagen, ich bin jetzt freiberuflich unterwegs, möchte ein Netzwerk mir schaffen, möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die vielleicht ähnlich ticken wie ich, die sollen hier die Chance haben, anzukommen und wachsen zu können.
Ist unser Traum oder die Sache dahinter ein bisschen weitreichender. Wir werden Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres im Erdgeschoss auch eine Kaffeefläche da noch eröffnen.
Bisher sind in der früheren Eisenfabrik in Bochum 35 Arbeitsplätze entstanden.
Der Digitalpakt Schule ist gerade erst im Frühjahr beschlossen worden. Jetzt geht es an die Umsetzung. Doch da werden schon Rufe nach einem Digitalpakt 2 laut. Denn der Digitalpakt ist bis 2024 angelegt. Das reiche keineswegs, meint der Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz. Nur mit einem Digitalpakt 2 sei die Entwicklung der Schulen im Internetzeitalter dauerhaft sicherzustellen. Undankbar sei er allerdings nicht. Für den Anfang seien die 5 Milliarden Euro, die der Bund im Verlauf von 5 Jahren gibt, eine gute Hilfe. Klar sei aber auch, die Technik von heute ist in 5 Jahren schon wieder veraltet. Digitalisierung ist eben ein Work in Progress. Intergalaktische Föderation gegen Kleingeist des Brexit, das ist das erklärte Ziel von Vanishing Twin, eine multiethnische Band, um die es gleich bei Corso Kunst und Pop geht. Das war's von Campus und Karriere für heute. Ich bin Thekla Jahn. Tschüss.